Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
Herzlich willkommen beim Pottwart. Wir melden uns nach einer Niederlage, kann man so sagen. War auch, glaube ich, einfach so, in Paderborn. Tite war da, er sieht immer noch nicht richtig gut aus.
Also was?
Hat er nicht so richtig verknallt. Ich sehe dich nicht so
richtig. Eigentlich aus wie immer.
Ja, das stimmt auch wieder.
Wir sitzen in der dunklen Ecke, du kannst mich gar nicht richtig sehen.
Genau, und zwar in der dunklen Ecke vom GOP, hier dem Varieté in Hannovers Innenstadt. Dort werden Bruno und ich gleich mit dem Salon Herbert Royal auftreten. Wir haben das schon getan, wenn ihr das hier hört. Deswegen haben wir uns hier getroffen. Tite, magst du dieses Plüschige hier?
Ich mag das sehr, weil ich auch ab und zu mal bei so Premieren, bei Varieté-Premieren auch hier bin. Ich war auch schon auf der Bühne tatsächlich, musste den Zauberer und der Zauberin assistieren.
Ja.
Und bin dann immer, wenn das waren so zwei Alu-Ringe oder was weiß ich was, aus welchem Metall die waren. Und wenn die heiß wurden, musste ich es dann fallen lassen. Also super. War ja keine so schwierige Aufgabe für mich.
Nee, aber immerhin, das ist sehr schön. Du bist ja sonst eigentlich die harten Fußballbänke gewöhnt, da ist sowas natürlich dann auf jeden Fall.
Ich sitze nie.
Wesentlich gemütlich. Und trockener. Wenn ihr uns irgendwas schreiben wollt, podcast@haz.de. Wenn ihr Anregungen geben wollt zu Hannover 96 oder zu allem anderen, immer gerne her damit. Wir wollen uns heute über die notorische Auswärtsschwäche von Hannover 96 unterhalten. Bruno, stimmt das oder ist das nur Zufall?
Ich will mich darüber jetzt nicht unterhalten.
Doch, mach mal.
Nee, muss ich nicht. Und Tite hat ja auch schon geschrieben, es gibt überhaupt gar keine Auswärtsschwäche. Wir haben nur gerade eine Phase, wo das kulminiert, wenn ich es richtig interpretiert
das
habe.
Das würde ich so nie schreiben.
Das nur, kulminiert, ist so schwierig oder was?
Ist ein schwieriges Wort für mich, kannst du mir gleich übersetzen, aber was ich geschrieben habe, ist, dass es ist ein Trend, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine notorische Auswärtsschwäche ist. Also 96 hat in diesem Jahr, ich glaube, drei Spiele verloren, davon halt zwei in dieser jungen Saison und in der Rückrunde letztes Jahr eins. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, notorisch auswärts immer Niederlage. Wo war übrigens Niederlage auswärts in der Rückrunde?
In der Rückrunde?
Ja.
Na, du wirst es
in
wissen.
In diesem Jahr.
Ja, du wirst es wissen.
Ja, Osnabrück.
Ach, Herrgott, dieses Elendspiel.
0-1, ja.
Ich habe gedacht, deine Laune ist eh schon schlecht, dann kann ich es nicht mehr schlechter machen.
Ja. Lass uns nicht nur über Elendspiele reden, denn ein Elendspiel war es wirklich nicht. 96 hat nach vorne gespielt, die haben in die Vertikale gespielt. Ich habe bei Tite viel gelernt über die Fachwörter. Ja, genau, und haben nicht immer nur hinten quer gespielt, sondern der Ball ging in die Spitze, es gab Dribblings, es gab vieles, wo man einfach sagte, das ist ein gutes Fußballspiel. Ja. Das sollte Hannover 96 auch mal machen, aber es war Hannover 96 in der Tat. Insofern hat das Spaß gemacht. Die hatten wiederum einen guten Torwart, wie letztes Mal auch, den Kral. Dieses Mal hatte auch
Pelle Böwing.
Genau.
Wo kommt der denn her?
Also, Pelle?
Ja.
Kommt der aus der eigenen Jugend? Roman nehme ich an. Pelle, ja. Weißen die doch.
Nein, kommt der aus der eigenen Jugend oder wo? Weißt du da mehr? Weil der war tatsächlich sehr, sehr gut.
Warum interessiert dich das?
Der war in Oldenburg.
Ja, weil der uns die drei Punkte gekostet hat, der Vogel.
Ja, willst du ihm schreiben oder was?
Du, vielleicht ist das ja jemand, der uns irgendwann mal weiterhelfen kann.
Oder den Podcast hört hier.
Unser erster Torhüter ist ja nicht mehr der Jüngste. Wobei jetzt die tragische Verletzung von Ter Stegen. Da kommt vielleicht ja auch Ron-Robert Zieler wieder ins Spiel, international.
Oder Pelle Böwing, der hat nämlich schon ein 96-Trikot. Der muss jetzt nur noch unterschreiben. Wir haben in der Mixzone gestanden und da stand der Pelle, da stand da vor der 96-Kabine, da kam dann irgendein Betreuer aus Paderborn. Hey Pelle, falsche Kabine, Mann! So, wie die Ostwestfalen halt so sind, so ganz nett halt.
Ja.
Und er hat aber auf das Trikot von Ron-Robert Zieler gewartet.
Oh.
Ron-Robert Zieler hat sich selbst nicht getraut, er hat das überreichen lassen. Dann.
Okay,
verstehe. Also ist das üblich, dass Torhüter auf so einen Kollegen Trikot warten?
Nee. Eigentlich nicht, deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben.
Das sowas.
Ja, erste Mal, weiß ich jetzt nicht, aber das war schon erstaunlich. Ja. Stand da halt so, wie bestellt und nicht abgeholt. Er hatte aber ein Trikot bestellt und das bekam er auch dann.
Okay.
Auf jeden Fall war es ein tolles Fußballspiel, jedenfalls in der ersten Halbzeit war es wirklich tolles, unterhaltsames
zweite
Fußballspiel.
Zweite auch.
Zweite war wahrscheinlich eher wieder für Trainer, da bin ich dann doch ein bisschen abgeschwöpft irgendwie, aber in der ersten Halbzeit habe ich wirklich die ganze Zeit hingeguckt und fand es richtig gut. Man hätte vielleicht sogar in Führung gehen können, wäre drin gewesen, dann wäre es vielleicht auch ganz anders gelaufen, das wissen wir jetzt nicht. Am Ende stehen sie doch wieder ohne Hose da und sind jetzt wieder irgendwie so zwischen Baum und Borke. Wenn sie gegen Nürnberg gewinnen, ist wieder alles okay. Wenn sie gegen Nürnberg verlieren, könnte man sagen, ja, dann geht's wieder los, weil dann bist du vorm Derby, bist du dann mit zweimal verloren und dann ist die Laune wieder schlecht.
Ja, genau, so ist es.
Gut, haken wir das ab an der Stelle. Bruno hat heute einen sehr interessanten Gedanken gebracht,
was?
Den ihr übrigens auch nachlesen könnt. War so interessant, dass er ihn gleich aufgeschrieben hat, gleich für die Zeitung. Der steht nämlich auch im Platzwart drin. Da ist nämlich davon die Rede, Wenn Martin Kind jetzt noch da wäre, was hätten wir jetzt für ein Theater? Hätten wir ein Theater? Bruno, sag mal.
Unbedingt. Also sechster Spieltag, du bist auf Platz 6, also wie in der Abschlusstabelle der Vorsaison. Du verlierst auswärts, ich sag trotzdem regelmäßig, Titel, ne? Ist einfach so, zumindest gefühlt. Und es ist keine Entwicklung erkennbar. Ne? Jetzt im dritten Jahr, im dritten Leiteljahr, da wäre Martin Kind wäre deutlich geworden und hätte sich dazu geäußert. Und bei uns ist es so, dass das Mann offensichtlich, der Sportchef, sagt so, naja, war schon ein tolles Spiel, aber irgendwie vielleicht ein paar mehr Tore wäre ganz schön. Das ist dann doch sehr defensiv, ne? Und ganz anders, als es der Alte gemacht hätte, also, sehr sicher gemacht hätte.
Also wenn das die Entwicklung ist, dieses Spiel jetzt gegenüber den anderen, dann würde ich sagen, bitte, dann ist für mich eine Entwicklung erkennbar und dann müsste eigentlich nur noch jemand das Tor treffen und dann wäre alles gut. Dann würde man von einem tollen offensiven Konzept sprechen und alles wäre fein. Tite, was würdest du sagen? Hätte Martin Kind recht, wenn er jetzt poltern würde?
Nein, hätte er nicht. Also er hätte natürlich recht, wenn man sich darüber aufregt, dass man ein Spiel verliert, das man niemals verlieren darf. Ich sag nochmal, die zweite Hälfte war auch gut von 96. Da waren so ein paar Sachen. Es war nicht nur, dass die Tore nicht gefallen sind, sondern es waren auch defensive Unaufmerksamkeiten dabei, vor allen Dingen bei dem zweiten Gegentor. Aber Martin Kind hätte sich wegen des Ergebnisses aufgeregt, aber er wäre früher im Stadion gewesen. Also, wir müssen immer noch sagen, es ist nichts passiert. Martin Kind lebt und es geht ihm gut. Das klang gerade so ein bisschen so. Ich habe ja am Sonntag noch in der Arena gesehen bei der U23. Obwohl weiß ich jetzt nicht, ob es ihm danach noch gut ging, weil das war wirklich ein schlechtes Spiel. Jedenfalls, der Fußball, den wir in Paderborn gesehen haben, der ist fast immer in Paderborn. Also es ist immer ein ganz wildes Spiel. Es geht hin und her, rauf und runter. Und was die Entwicklung bei 96 angeht, da ist auch, ich meine, es ist ja jetzt nicht nur die Schuld von Stefan Leitl, dass er jetzt, ich sag mal so beispielsweise für R&B keinen neuen bekommen hat oder so. Oder weiß nicht, dass es halt Grenzen gibt, was Geld ausgeben angeht für Offensivkräfte. Aber er muss natürlich auch die Spieler, die er hat, besser machen. Das ist ja ganz klar. Er muss auch gucken, dass es funktioniert. So, jetzt kann man natürlich, jetzt ist es ja seit Jahren so, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Mannschaft muss besser performen. Dann fragt man sich, okay, welche Transfers sollen wir denn tätigen? Und da sind natürlich auch der Manager mit dem Boot, also der Sportchef Markus Mann, da ist Kind mit dem Boot, die Gesellschaft da allgemein. Und es ist mitnichten so, dass Martin Kind weg ist, sondern wenn es ihm reicht, wird er schon noch was sagen und was tun. Er wird demnächst Aufsichtsrat sein und wird als Aufsichtsrat halt sagen, so gibt halt kein Geld mehr, wenn er Trainer bleibt oder so. Ne? Also am Geldhebel sitzt er ja schon noch.
Ja.
Und die Gesellschafter sind sich einig, die sind alle nicht zufrieden mit den drei, also mit sind ja jetzt 2,25 Jahre Stefan Leitl, die sind alle nicht zufrieden. So, und ich glaube aber nicht, erstens glaube ich nicht, dass 96 eine Negativserie hinlegen wird. Zweitens glaube ich auch nicht, dass so hin und her, dass bei Stefan Leitl noch irgendwas passiert, was so wackelt. Ob es dann ein viertes Jahr Stefan Leitl geben wird, eher nicht, wenn sie nicht aufsteigen oder nicht ganz knapp den Aufstieg verpassen, wie auch immer. Aber jetzt im Augenblick ist doch Ruhe und Sicherheit drin, zumindest was die Trainerposition angeht.
Ja.
Das ist ja schon mal anders, als es noch vor 3-4 Wochen war.
Ja, es sieht für mich so ein bisschen aus, als würde es ans Mangel an Alternativen wäre so ein Grund, weshalb er noch da ist. Ne? Es ist ja, Hannover wäre jetzt nicht allein auf dem Markt, die nach einem neuen Trainer Ausschau halten. Seit dem Wochenende ist klar, dass Schalke sich einen neuen Trainer besorgen muss, was sie vielleicht schon früher hätten machen sollen, ehrlicherweise. Aber
Schalke ist untrainierbar, also sie können nehmen, wen sie wollen. Ehrlich, das ist, ich weiß auch nicht genau, was da alles verkehrt läuft. Ein bisschen was weiß ich. Aber wer so ein Potenzial an guten Spielern in der Jugend hat und an Jugendtrainern, die haben, oder der U23-Trainer oder U21, weiß gar nicht, was das war, der macht die ja jetzt erstmal vorübergehend. Vielleicht bleibt er dann ja auch. Aber ich habe das jetzt kürzlich nochmal gehört, wenn Kenan Karaman wirklich die Lichtgestalt in diesem Kader ist, dann Ben Manga, der Scout oder der Kaderchef hin oder her, das kann es ja nicht sein. Also ich mag Kenan Karaman total gerne, echt lieber Typ, aber Kapitän und bester Spieler im Kader, also wo wollen die denn landen am Ende? Platz 13 oder was?
Ja, und du gehst natürlich, wenn du Schalke bist, dann gehst du auch nicht mit so einem 0-1 gehst du dann nicht als Trainer, sondern gehst du nach so einem 3-5 gegen den Vorletzten.
auch ein fantastisches Ergebnis. Du führst 3-0 und gehst dann nach 3-0-Führung zu Hause auch noch. Also, dass die Fans ungehalten waren, muss man ganz vorsichtig zu formulieren, das kann ich sehr gut verstehen.
Kann man ein bisschen verstehen, ja. Genau.
Jetzt also wie gesagt, nochmal darauf zurückzukommen, es ist so ein bisschen Mangel an Alternativen, glaube ich. Wenn da sich jemand anbieten würde, also stände André Breitenreiter vor der Tür und sagt, naja, hab eh nichts zu tun und ich habe total Bock.
Er ist ja da, also er ist ja nicht so, als hätte er einen Job. Also so.
Ruffett hat aber keine Lust, da in diesen Stall jetzt wieder einzusteigen.
Keine Lust,
da.
Gibt's in den Job nicht.
Naja, aber
gibt's nicht.
Man muss ja auch wirklich sagen, dafür, dass seine Stürmer das Tor nicht treffen, kann der Leitl am Ende auch nichts. Ne? Also das, was der da gespielt hat, fand ich schon gut. Und das, ja, mein Gott, der muss dann halt ein bisschen weiter links köpfen und dann ist der Ball drin. Macht er halt nicht. Ich finde, das muss man den Spielern da auch anlasten, dass sie große Chancen auslassen. Das liegt dann nicht am Trainer. Keine Widerrede.
Ja, liegt da am Torhüter, liegt am gegnerischen Pfosten, der da irgendwie im Weg steht.
Ja.
Also es waren so eine ganze Reihe von Unzulänglichkeiten. Und es ist ja nicht nur in dem Spiel.
Was ich jetzt nicht verstehe, also erstmal, ich höre das ja oft, aber was ich jetzt wirklich nicht verstehe, was liegt am Trainer und was nicht? Liegt es denn am Trainer, wenn Enzo Leopold nicht genügend absichert oder mit dem Hintern zum gegnerischen Tor steht beim Einwurf, liegt das am Trainer oder liegt das am Spieler? Liegt das daran, dass der Trainer das nicht hinbekommt, dass die das alle machen? Bei Abwehrfehlern und die Abwehr steht nicht sicher, ist es der Trainer. Aber Tore schießen kann er selber nicht. Das verstehe ich jetzt. Ich verstehe den Unterschied jetzt
nicht. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Ja,
du hast also gesagt, der Trainer kann die Tore ja nicht selber schießen. Das liegt nicht am Trainer.
Ja, aber ich habe ja über die Abwehr gar nicht gesprochen.
Nein, aber wenn die Abwehr nicht funktionieren würde, würdest du sagen, der Trainer muss die Viererkette aber besser trainieren.
Das würde ich nicht sagen. Das ist eine Unterstellung.
Das würdest du sagen?
Nein, das würde ich nicht sagen.
Ich erinnere dich daran, wenn du das nächste Mal sagst.
Du wirst mich jetzt in den Topf mit allen anderen, die keine Ahnung haben.
Ach so, tue ich das?
Ja.
Liebe Freunde an den heimischen Hörgeräten.
Endlich mal was los. Endlich mal
was los hier.
Genau.
Irre ich mich oder war Enzo Leopold bei beiden Gegentoren irgendwie in der Nähe?
Eben nicht. Doch einmal war er direkt beteiligt, weil er den Ball verloren hat.
Ja,
nach einem
das
Einwurf.
War das erste, genau.
Wie gesagt, da steht er mit dem Hintern zum gegnerischen Tor.
Ja.
Abgesehen davon muss der Einwerfer den Ball nicht auf Mann werfen, sondern diagonal über ihn weg, den sogenannten Streicheinwurf, so wie Freiburg das immer macht.
Ja.
In der Zone kannst du den Mann dann anwerfen, wenn du den auf den Fuß wirfst und du kriegst einen Ball geklatscht, dann kannst du nach vorne schießen. Aber so war es total vermurkst. Und beim zweiten, klar, der neue Mann rutscht aus.
Er lässt sich verarschen.
Aber Leopold hätte, wenn er vorher mit dazugekommen wäre,
ja.
Und es war eine 2-gegen-1-Situation aus 96 Verteidigersicht und die hat Leopold einfach sausen lassen, weil er gedacht hat, doch, der Fille, der macht das schon irgendwie.
Ja.
Was hat er gemacht? Hat sich dann einmal eine Pirouette gedreht und dann lag er da.
Da würde ich auch sagen, gut, dann wenn die Anwalt, das weißt du besser als ich, ob die sozusagen die Order bekommen haben, das genauso zu machen, wenn sie es nicht machen, dann ist es halt die Schuld der Spieler. Ne? Und wie gesagt, ich hatte das Gefühl von der Spielanlage, die hatten Bock und die hatten auch eine Idee, wie sie irgendwie nach vorne kommen, wie sie auch schnell nach vorne kommen und Chancen erarbeiten. Aber am Ende musst du bei so vielen Chancen, du kriegst halt nicht 100 Chancen, du kriegst halt vielleicht 10 und sie hatten, glaube ich,
17. Sie haben 17 Torschüsse.
Ja. Das ist schon gut. Was ich immer nicht verstehe, wo du gerade Leopold sagst, er schießt immer noch die Ecken. Du sagst ja, es ist nicht so toll, wenn der Dorvik irgendwie einmal ganz über den Platz laufen muss, aber seine Ecken sind halt wirklich gut, seine Freistöße sind gut, der Freistoß von Leopold war gut.
Ja.
Absolut, muss man sagen. Aber die Ecken, und ich habe das Gefühl, der Dorvik, der macht wirklich auch im Spiel unglaublich viel Druck. Also von dem geht immer irgendwie Druck aus auf den Gegner.
Mhm.
Das finde ich sehr gut. Wenn Moruya auf der anderen Seite auch gut ist, das ist vielleicht auch eins der Schlüssel, dass man einfach sagt, sie sind über die Flügel wirklich gefährlich. Das ist wirklich gut, finde ich. Das ist viel besser geworden. Die Bälle kommen noch innen. Aber da ist halt keiner, der mal reindrückt.
Ja, es war ganz unterschiedlich, fand ich gegen Paderborn. Der Dorvik fand ich auch, der war gut, er war auch sauer nach der Niederlage.
Das hat
man gesehen, die Körpersprache war eindeutig bei ihm.
Ja.
Wo ich gerade Leistungsabfall merke, ist bei Moroja. Das heißt, nicht nur in diesem Spiel, sondern auch schon in den Spielen davor. Das war nicht durchgängig gut, auch dann in der Nachspielzeit. Ne?
Ja.
Die gelbe Karte, die sich da abgeholt hat, die hätte sich wirklich schenken können. Ne?
Ja.
Wie die Luft gucken und dem Gegenspieler dann einfach mal den Oberschenkel wegtreten.
Ja.
Also gefiel mir nicht.
Ich fand auch Dorvik, ehrlich gesagt, nicht so gut bis zu seinem Tor. War mir dann mit dem Kollegen auch einig, der spielt eine Scheiße und jetzt macht er das Tor. Der hat die ersten Ecken wirklich Kruppi-mäßig reingebracht. Also es war auch nicht doll. Und die haben sich ja dann abgewechselt tatsächlich, Leopold und Dorvik.
Ja, ja.
Und am Ende fällt ein Tor, weil sie eine kurze Ecke machen. Machen sie eh zu wenig. Muss man immer ein bisschen wechseln, mal so, damit der Gegner da nicht so drauf eingestellt ist. Aber ich fand den jetzt nicht so. Der macht gute Sachen. Der bringt was Neues rein in die Mannschaft. Der dribbelt zum Beispiel ins Zentrum rein und so. Macht er gut und einige Flanken kommen auch ganz, ganz ordentlich. Und ich finde, da ist eigentlich immer einer da gewesen. Also Trezoldi hat ja 2 Kopfballtorchancen gehabt. Ich weiß nicht, ob beide von Dorvik kamen, die Flanken. Ich glaube nicht.
Ja.
Kann aber sein, weiß ich jetzt nicht genau.
Ja, man muss ein bisschen Zeit lassen. Der weiß immer noch nicht, wo der Köpke ist. Also insofern.
Nee, das weiß er nicht.
Der ist noch ganz frisch. Jetzt müssen wir gegen Nürnberg spielen, ne? Das kann eigentlich nicht schief gehen.
Ja, sei denn Miro Klose wechselt sich selbst ein, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig.
Du meinst, jetzt sehen wir wieder Kopfballtore, ne?
Und Salto. Das ist ein Strafraumschirmer gewesen, unfassbar gut.
Besteht die Gefahr? Nein, wahrscheinlich nicht.
Nee. Das, ja, die größte Gefahr ist, dass wir keine Gefahr sehen. Das ist immer sehr gefährlich, wenn man keine Gefahr
ausmachen kann. Ja, weil jetzt würde auch keiner sagen, gegen Nürnberg verlieren wir. Zu Hause, wie gesagt, blitzeblanke Bilanz. Und jetzt kommt Nürnberg, gegen die wir eigentlich in letzter Zeit immer gut ausgesehen haben.
Ja, und die auch nicht richtig in Tritt gekommen sind.
Nee, auch das noch.
Die spielen nicht gut, haben ihre Probleme. Das heißt, normalerweise ist das ein ganz sicherer Dreier.
Ja.
So als Vorbereitungsspiel quasi auf das Derby.
Vorbereitungsspiel, ja.
Genau.
Wir machen uns warm fürs Derby.
Das Ding ist eigentlich, diese Vorbereitungsspiele sind regelmäßig in die Hosen gegangen.
Ja, ich glaube,
letztes Jahr war Schalke.
Ja.
Das nicht, wo wir auch gesagt haben, das hättest du locker gewinnen müssen.
Nein, aber Nürnberg geht nichts schief. Das wird gut.
Tatsächlich sollten vielleicht Leitl und Klose sich verabreden, sich wirklich beide selbst einzuwechseln. Und dann kann nämlich der Trainer nicht mehr sagen, ich kann die Tore ja nicht selber schießen.
Aber der spielt doch hinten. Oder hat der Leitl vorne gespielt?
Leitl hat vorne gespielt.
Der hat vorne gespielt?
Ja.
Ach so.
Ja. Also offensiver Mittelfeldspieler.
Ah, und deswegen ist er mir nicht aufgefallen.
Vielleicht sollten wir Besuschkow wieder zurückholen. Der hat ein Tor geschossen.
Ja, der hat ein Traumtor geschossen.
Ja. Ja, ja. Super.
Dann wollen wir mal gucken. Wir werden uns mit dem Thema Braunschweig werden wir uns natürlich noch ausführlicher befassen. Das machen wir in der nächsten Woche. Also vor dem Spiel
eben. Ich bin tatsächlich gespannt, weil wenn du die Sendung hörst, ist das ja hier, ist ja der Ticketverkauf schon gelaufen. Und ich bin gespannt, da die Ultras ja nicht kommen oder nicht kommen wollen, zumindest nicht gemeinschaftlich. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich dann doch irgendwie dazu hinreißen lassen, das einen Privatausflug zu machen.
Ja.
Ne, vielleicht. Eine Reise, eine schöne.
Und vielleicht mal ein Fußballspiel angucken in aller Ruhe.
Genau. Aber ja, ich
muss
bin
nicht gespannt, arbeiten.
Wer dann da steht. Also welche Personengruppen sind dann da? Also sind das dann die früheren Hooligans, die dann irgendwie da reingehen? Die haben zwar kein Feuer mit, aber eine eiserne Faust? Oder wie habe ich mir das dann vorzustellen?
Ja, oder einfach Ausflügler, die am Stadion vorbeilaufen und wo es heißt...
Kaffeefahrten.
Genau.
Genau.
Warum nicht? Also wir werden es sehen. Darüber werden wir in der nächsten Woche reden. Jetzt müssen wir natürlich noch tippen. Wie geht's denn aus? Das Spiel gegen Nürnberg erstmal. Braunschweig tippt man dann nächste Woche. Wie geht's aus?
3-0 für Hannover 96.
Okay.
Okay. 1-1. Ein Tor Klose, ein Tor Leitl.
Gut.
Okay. Interessant.
Das ist ein guter Tipp. Und vielleicht auch das weiteste Tor von Leitl, was wir hatten.
Stimmt. Denn jetzt auch noch irgendwie aus 30 Metern oder so.
Sowas wäre nicht schlecht.
Bisher, also ich würde sagen, Dorweg, ach nee, er zählt nicht, ne?
Das war ja Hüfte
leider Paderborn. Sonst wäre es das
Weiße. Außerdem kannten wir den Dorweg noch gar nicht, als wir die Liste gemacht haben.
Da hätten wir hellseherische Fähigkeiten.
Das wäre dann einfach Pech, genau. Ich tippe 4-1. Und Zieler wird sich ärgern, dass er ein Tor kassiert, aber vorne machen sie 4, dann klappt es endlich. Und dann strafen mich die Stürmer, lügen. Finde ich gut. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
Macht's gut.
Tschüss.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.